Werbung. Dieser Podcast wird präsentiert von Professor Dr. David Matusiewicz. Professor Dr. David Matusiewicz zählt zu den bekanntesten Köpfen der digitalen Gesundheit in Deutschland. Mit 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen Digitalisierung und Gesundheit ist er die Stimme der digitalen Medizin. Sein letztes Buch, Zukunft Apotheke, wurde beim Gesundheitswirtschaftskongress 2024 ausgezeichnet. David Matusiewicz kann als Keynote-Speaker, Moderator und Berater gebucht werden. Mehr Informationen gibt es in den Shownotes und unter dxmg.de.
Ich hatte zum Beispiel in der Klinik nie mein Gehalt verhandelt. Also ich war Oberärztin an zwei deutschen Unikliniken, ohne je mein Gehalt verhandelt zu haben. Und hatte dann in der Beratung, also nach 12 Jahren Berufserfahrung, das erste Mal davon gehört, dass es außertarifliche Verträge gibt. Und als ich hinterher meine ehemaligen Kollegen gefragt habe, auch 80% auf solchen außertariflichen Verträgen saßen, da frage ich mich, warum hat mir niemand erzählt, dass es sowas gibt?
Frauen sagen zu selten ich und zu oft wir, und Frauen promoten sich nicht häufig genug selbst. Was wir in Sachen Kommunikation optimieren könnten und was wir uns dabei auch von Männern abschauen sollten, darüber spreche ich mit der heutigen Gästin von Frau Doktor Übernehmen Sie. Heute zu uns ins Studio geschaltet aus Dubai ist Dr. Kerstin Brehm. Sie ist Herzchirurgin und ist mittlerweile mit einer Consulting-Firma selbstständig. Sie berät Frauen in Führungspositionen und solche, die dorthin wollen. Und das macht sie natürlich für diesen Podcast zu einer sehr spannenden Gästin. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, Kerstin. Herzlich willkommen.
Danke und vielen Dank für die Einladung.
Mein Name ist Julia Rotherbel. Ich bin Chefredakteurin der Apothekenumschau und darf diesen Podcast hosten.
Frau Doktor, übernehmen Sie. Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Kerstin, ich weiß von dir schon, dass du schon sehr früh Ärztin werden wolltest, Chirurgin werden wolltest. Und was ich total spannend finde, dass du auch ziemlich früh wusstest, dass du Chefärztin werden willst. Warum war dieser Wunsch so früh da? Was hast du dir von dieser Position erträumt?
Ja, gute Frage. Also ich glaube, manches kann man einfach nicht so genau erklären. Ich wollte Ärztin werden tatsächlich schon von frühen Jahren an. Es gibt von mir ein Bild, da war ich, glaube ich, 3 Jahre alt mit meinem Arztkoffer und so ganz stolz. Und ich werde Ärztin. Und es hat sich dann noch irgendwie immer weiter durchgezogen. Und irgendwie glaube ich, weil ich gerne Chef werden will, deswegen auch Chefärztin, einfach um meine Ideen ja umzusetzen und Gestaltungsmöglichkeiten zu haben, Gestaltungsspielraum. Ich glaube, das war so dieses Shoot for the Stars, also geh direkt hoch als Chefärztin. Also es war so, weiß nicht, kam irgendwie so intrinsisch aus mir raus.
Hast du das denn eigentlich offen kommuniziert oder war das so ein Ziel für dich in dir drin?
Nein, tatsächlich bin ich immer jemand, der da relativ offen kommuniziert. Also ich habe auch meinem ersten Chef, damals Professor Beiersdorf, also das erste Interview für die erste Stelle war, und der mich gefragt hat, wo will ich dann so hin, habe ich ihm auch gesagt, ja, ganz klar, also ich will irgendwann ihren Stuhl haben, also ich will Chefärztin werden.
Okay, ist ja umgekippt.
Da hat er, naja, noch nicht ganz, aber er hat ein bisschen milde gelächelt, wo ich so innerlich dachte, so, hey, warum? Also ich merke das. Und tatsächlich haben wir da auch Jahre später nochmal drüber geredet, als er auch gesagt hat, so, ja, damals, das habe ich so null ernst genommen, als ich kleine Studentin damals vor ihm saß auf dem blauen Sofa. Ja, umso weiter ich gekommen bin, hat er dann irgendwann gemeint, so, ja, also es ist vorstellbar.
Kannst du dir erklären für dich selber, woher dieser Mut und dieses Selbstbewusstsein kam? Denn in der Regel ist es ja gerade für Frauen eigentlich ein Problem, dass sie das nicht offen sagen.
Total. Ich glaube, dass ein Teil in meiner Erziehung liegt, weil ja ich so aufgewachsen bin, dass ich alles schaffen kann, dass ich alles machen kann und dass es nichts nicht gibt. Also wenn ich jetzt gesagt hätte, ich werde, keine Ahnung, Rennfahrerin, hätte man das wahrscheinlich nicht für gut befunden, aber man hätte mir auch keine Steine in den Weg gelegt. Ja. Aber ich glaube, dieses Mindset zu haben, ich kann oder auch wir Frauen können alles, was wir wollen, auch wenn ich in einem eher ja relativ traditionellen Rollenverteilung auch aufgewachsen bin. Also meine Mutter hat beruflich zurückgesteckt und mein Vater war dann Geschäftsführer. Das schon, aber irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, es war meiner Mutter sehr, sehr wichtig, das so in mir zu installieren. A, nicht auf den Mann zum Heiraten zu warten, B, auf eigenen Beinen zu stehen und C, zu machen, was auch immer ich möchte.
Was ich ja besonders spannend finde, ist diese Kombination, als Herzchirurgin den Wunsch zu haben, Chefärztin zu werden, weil die Quote ja bis heute gerade in diesem Bereich, was Frauen in dieser Rolle angeht, relativ mau ist. Chirurgie generell, Herzchirurgie noch schlimmer. Hast du im Laufe des Studiums und der Ausbildung oder der Weiterbildung irgendwann für dich realisiert, dass es da ein Problem gibt und dass es vielleicht nicht so selbstverständlich ist, gerade als Frau in so eine Position zu kommen?
Tatsächlich relativ spät. Natürlich hat das von Anfang an so jeder gesagt, hat gesagt, so hier erstmal Medizin, don't do it, Herzchirurgie auf jeden Fall als Frau, mach das nicht. Das hat mich aber eher befeuert. Also wenn jemand sagt, das schafft man nicht, dann sage ich dir doch und ich zeig's dir. Also ich hatte auch so den klaren Ansatz, ich will nach 6 Jahren meinen Facharzt machen und auch den OP-Katalog operiert haben. Auch das habe ich geschafft. Also insofern habe ich erstmal natürlich mit viel Schweiß und Tränen darauf hingearbeitet, dass ich das schaffe und auch alles so ein bisschen dem Ziel untergeordnet. Und es kam erst so nach und nach eigentlich die Realisierung. Ich glaube, ein relativ einschneidendes Erlebnis war, da war ich schon Oberärztin auf dem DGTHG-Kongress, also dem Kongress von den deutschen Herz- und Thoraxchirurgen, als da ein noch relativ junger Chefarzt in den 40ern sich hinstellte vorne aufs Podium. Es waren alle Ordinarien, waren versammelt und hat gemeint, für jede Frau, die er einstellt, muss er 2 Männer einstellen, die ja die Arbeit der Frau mitmachen.
Hä?
Und ja, genau, so habe ich auch geguckt. Ich so, ich weiß auch nicht. Also mein männlicher Kollege fällt immer nach so einer durchgemachten Dienstnacht so eine Woche aus. Aber just saying. Und wir Frauen seien ja auch für die Chirurgie komplett ungeeignet, weil wir weniger Muskelmasse hätten als Männer. Das sei ja auch bewiesen, wo ich mich auch frage für die Herzchirurgie, wie viel Muskelmasse brauche ich da wirklich? Und tatsächlich hat aber auch keiner was gesagt. Also keiner der anwesenden Chefärzte hat auch nur irgendwie Einspruch erhoben. Es war so ein bisschen ja zustimmendes Nicken. Und ich glaube, das war so ein, wo es mir sehr, sehr klar wurde, dass die Riege der alten Chefärzte nicht ausstirbt. Sondern dass eben der Nachwuchs, weil das war, wie gesagt, ein sehr junger Chefarzt, genau die gleiche Denkweise hat. Und ich glaube, das war so ein bisschen das Ding, wo ich dann dachte, so, das könnte doch schwieriger werden als gedacht.
Also das war tatsächlich für dich ein Punkt, wo du gesagt hast, auch deswegen verabschiedest du dich aus der Herzchirurgie?
Ja, tatsächlich die Perspektivlosigkeit. Also irgendwann habe ich es natürlich auf den Prüfstand gesetzt. Also wenn man, keine Ahnung, Jahrzehnte dann fast schon den Wunsch hat, Chefärztin zu werden, muss man natürlich sich auch immer irgendwann mal hinterfragen, ist das dann immer noch mein erklärtes Ziel? Und dann habe ich für mich entschieden, dass ich total Lust gehabt hätte, dieses Ziel zu erreichen. Allein nur für mich, so dass ich es erreicht habe. Aber ich hätte es mir nicht vorstellen können in einer kleineren Klinik. Also wenn, dann schon in einer Abteilung mit auch politischem Gewicht. Und dann dieses politische herzchirurgische Paket in Deutschland, das dann 30 Jahre als Frau zu bespielen, da musste ich dann für mich feststellen, dass das nicht mein Traum ist. Und damit wäre ich dann aber mit Mitte 30 tatsächlich an meinem Karriereendziel angelangt als Oberärztin und dachte mir so, wow, also das kann es nicht sein. Ich brauche ein Ziel und das kann es auch nicht sein. Ich muss was verändern. Also das war dann tatsächlich der Punkt. Also es war nicht direkt, er hat das gesagt und am Tag später habe ich das Skalpell niedergelegt. Also es hat noch so 2-3 Jahre gedauert. Also es war jetzt nicht direkt Ursache-Wirkung. Aber sicherlich hat das was mit mir gemacht, dass man sich eben dann auch mal die Statistiken näher anguckt und dass man dann eben schon merkt, was sind denn die hierarchischen Strukturen und was sind so die Gesamtstrukturen in der Medizin und in der Herzchirurgie speziell, die es vielleicht für Frauen schwerer machen könnten.
Das ist schon krass, also dass so ein Fach dann damit leben kann, dass sehr gut qualifizierte Frauen, die eine hohe Leistungsbereitschaft haben, dann ausscheiden, weil man an diesen Strukturen nicht rüttelt. Das finde ich total krass.
Ja, aber weil, also das ist mir auch später häufig begegnet, auch bei Klinik- und Geschäftsführern, wenn es darum geht, Frauen zu fördern und diese Leaky Pipeline, also dass die Mehrheit der Medizinstudentinnen ist weiblich, das heißt auch die Mehrheit der Assistenzärzte und dann Oberarzt, Chefarzt, geht die Schere eben genau in die andere Richtung. Dann plötzlich haben wir viel mehr Männer als Frauen, obwohl eigentlich vorne in den Funnel viel mehr Frauen reinkommen, dass die Männer sagen, ja, aber wieso soll ich denn jetzt Frauen fördern? Ich habe ja genug Männer, die mir meine Führungspositionen besetzen. Das ist mir nicht nur einmal begegnet, also das ist tatsächlich noch eine relativ weit verbreitete Meinung.
Du hattest jetzt schon gesagt, das war klar, dass du ein anderes Ziel brauchst. Wie bist du denn eigentlich auf das Thema Consulting gekommen?
Ja, tatsächlich hatte ich überlegt, okay, wenn es nicht Chefärztin ist, so die Idee vom Chefsein habe ich ja nicht aufgegeben. Also das war immer noch und eben auch die Idee, einen Impact zu haben. Also tatsächlich auch was verändern zu können. Nicht nur in einer Abteilung, aber in einem größeren System. Das hat mich angetrieben und dachte dann Klinikumsgeschäftsführung. Da hätte ich einen größeren Hebel, weil ich dann doch ein bisschen mehr Durchschlagskraft auch hätte. Da war es dann natürlich so, dass der ganze ökonomische Part, der zu diesem Job auch dazugehört, im Medizinstudium nicht gelernt wird. Also das heißt, den hatte ich nicht. Dachte mir dann natürlich, okay, ich könnte auf der anderen Seite ein MBA machen. Darauf hatte ich nicht so viel Lust. Deswegen dachte ich, ich will Learning by Doing. Und deswegen dachte ich, Krankenhausberatung könnte da der richtige Schritt sein, weil man da eben am Projekt quasi dabei dann auch die ökonomischen Bestandteile lernt. Deswegen sollte Consulting eigentlich nur ein Zwischenschritt zum Klinikumsgeschäftsführung sein.
Ich finde es total spannend, überhaupt diesen Link herzustellen, Consulting und Medizin. Aber ich war vor einiger Zeit an der LMU, also an der Universität hier in München, bei der Examensfeier der Medizinstudierenden. Und der Klinikdirektor der ansässigen Uniklinik hier, der hat auf dem Podium gestanden und gesagt, ich weiß, dass ganz viele von Ihnen jetzt schon E-Mails von Beratungsfirmen im Postfach haben und da angesprochen werden. Bitte entscheiden Sie sich trotzdem für eine klinische Karriere. Deswegen an dich nochmal die Frage, für alle, denen das wie mir jetzt auch nicht so präsent ist, was macht eigentlich Menschen, die Medizin studiert haben, in der Medizin gearbeitet haben, so interessant für diese Beratungsfirmen?
Ich glaube, was alle Industriespezialisten, egal in welche Industrie, für Beratungsfirmen interessant macht, ist die industriespezifische Expertise. Und gerade auch im Gesundheitsbereich und Krankenhäuser sind ja schon sehr speziell. Das heißt, den Insight, den man hat, wie ist es überhaupt in einem Krankenhaus zu arbeiten? Welche Interessenslagen gibt es? Auch die Patientensicherheit und auch den medizinischen Aspekt nicht zu vergessen bei allen, vielleicht auch Optimierungsmaßnahmen. Ich habe im Restrukturierungsbereich gearbeitet. Das heißt, da ging schon darum, auch Krankenhaus wirtschaftlich erfolgreicher zu machen, aber eben dann auch den Bereich reinzubringen, zu sagen, so ja, aber da geht nicht alles. Und auch in der Diskussion dann natürlich auch jemanden zu haben, der ernst genommen wird auf der anderen Seite. Also sprich in der Diskussion mit Chefärzten, wenn es darum geht, wie sieht ihr Portfolio aus, wie kann die Strategie der Abteilung sein. Da ist es natürlich ein enormer Vorteil, wenn man auf Augenhöhe kommunizieren kann.
Wie war denn für dich generell so dieser Weltenwechsel von der Klinik in eine Beratungsfirma? Was waren so Dinge, die dich vielleicht überrascht haben, positiv wie negativ?
Erstmal positiv, ich hatte plötzlich Zeit. Ich glaube, ich war der erste Mensch, der die Beratung nicht stressig fand, weil natürlich, wenn man aus der Herzchirurgie kommt, dann ist tatsächlich Beratung entspannt, auch wenn es deutlich lange Arbeitszeiten und viel Reisen bedeutet. Glaube ich, ein bisschen mehr Herr über meine Zeit zu sein. Das waren sicherlich die Positiven. Positiv sicherlich auch, so viele neue Dinge in sehr, sehr kurzer Zeit zu lernen. Das war auch sehr, sehr positiv. Erschreckend war auf der anderen Seite, wie viel ich in, glaube ich, den ersten Monaten Beratung über tatsächlich Krankenhaus gelernt habe. Also sprich, wie funktionieren Besetzungen? Ich war ja, weiß ich, vielleicht auch in einer naiven Mindstate, dass ich gedacht habe, Leistung bringt einem auch zum Chefarztposten. Also das heißt, der Beste wird ausgewählt, bis ich dann natürlich auch zwischendurch gemerkt habe, so ja, spielen auch solche Sachen rein wie, ja, wir haben aber einen sehr starken Allgemeinchirurgen, also muss der Gastroenterologie-Chefarzt, der neue Kandidat, vielleicht nicht ganz so meinungsstark sein und solche Sachen. Also da spielt schon sehr viel mehr rein, als man so oder ich so dachte. Solche Sachen, die ich dann erschreckend fand, auch solche Sachen wie Tarifgestaltungen oder Arbeitsvertraggestaltungen. Ich hatte zum Beispiel in der Klinik nie mein Gehalt verhandelt. Also ich war Oberärztin an zwei deutschen Unikliniken, ohne je mein Gehalt verhandelt zu haben.
Weil du davon ausgegangen bist, es gibt Tarifverträge und ja.
Genau, und so steht's. Und hatte dann in der Beratung, also nach 12 Jahren Berufserfahrung, das erste Mal davon gehört, dass es außertarifliche Verträge gibt. Und als ich hinterher meine ehemaligen Kollegen gefragt habe, auch 80% auf solchen außertariflichen Verträgen saßen, da frage ich mich, warum hat mir niemand erzählt, dass es sowas gibt? Also das waren so die erschreckenden Sachen, glaube ich, in den ersten Monaten.
Wer sitzen vor allem die Männer auf außertariflichen Verträgen?
Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Da habe ich tatsächlich keine Statistik. Ich hatte natürlich deutlich mehr männliche Kollegen. Deswegen kann ich sagen, ja, die saßen auf außertariflichen Verträgen. Und meine Freundin oder Bekannte, die habe ich natürlich alle drauf gestoßen. Also bei denen habe ich vorher gesagt, also pass mal auf, hab hier so ein paar Learnings, die ich dir weitergeben will. Deswegen kann ich es da gar nicht sagen, weil da natürlich die Quote etwas verändert wurde.
Generell ist das Thema Gehaltsverhandlungen ja schon irgendwie zumindest immer noch mit dem Klischee behaftet, dass Frauen darin schlechter wären als Männer. Was würdest du denn jetzt nach deiner langjährigen Berufserfahrung im Consulting sagen? Was wären denn so Tipps, die man als Frau mitnehmen sollte in eine Gehaltsverhandlung?
Tatsächlich beginnt die Gehaltsverhandlung schon weit, bevor man den Termin ausgemacht hat. Also tatsächlich gerade als Frau, was extrem wichtig ist, sich selbst zu promoten. Und zwar täglich. Das ist wirklich was wir häufig nicht machen. Und auch wenn ich mein Endziel immer sehr offen kommuniziert habe, dass ich Chefärztin werden will, war ich in dieser täglichen Promotion und Darstellung meiner Arbeit oder meiner Leistung war ich super schlecht. Also ich dachte, ich wäre gut, aber das habe ich viel, viel zu selten gemacht. Also das heißt, das ist mal so das Erste, tatsächlich in die Self-Promotion zu gehen, auch erstmal zu gucken, okay, was leiste ich eigentlich? Wir Frauen sind meistens nicht so gut darin zu erkennen, was wir eigentlich alles leisten. Wir denken immer so, ah ja, ist das aber ganz normal, es gehört zu meinem Job dazu, das ist ja nichts Außergewöhnliches. Also da sich wirklich mal hinzusetzen und alles und jedes noch so kleine Detail einfach aufzuschreiben, auch so einen Bragbook zu führen, also tatsächlich, wo man immer mal wieder seine Erfolge reinschreibt, um dann auch genug Futter zu haben für eine Gehaltsverhandlung und dann natürlich ganz konkret vor der Gehaltsverhandlung einen Termin auszumachen, wo man vielleicht denkt, dass der Chef entspannt und in guter Stimmung ist. Das heißt, bei Chirurgen ist das eher am Nachmittag, ansonsten ist es eher doch am Vormittag, wenn man noch frisch ist, dann, dass man eben so eine Choreografie hat und sich eben auch einmal sagt, okay, was sind meine Wünsche und was fordere ich? Vorher auch Bekannte fragt, in der Abteilung fragt, wo liegen denn andere? Also was ist so der Industriestandard auch? Also wo kann ich hinkommen? Was ist realistisch? Aber sich auch in die Schuhe des Chefs zu versetzen. Unter welchen Zwängen steht der denn? Also was will er oder was muss er wollen, weil die Verwaltung hinter ihm sitzt, etc. etc. Also da auch immer so ein bisschen die andere Seite mit zu bedenken und dann eben klar zu kommunizieren. Also wir sind ja häufig so, dass wir, sobald eine Stille oder eine unangenehme Stille entsteht, wir die immer sehr gerne füllen wollen. Also, weil das ja völlig gegen uns geht, dass da so eine Stille ist, wenn ich jetzt sage, ich will 20% mehr Gehalt. Punkt, das erstmal so stehen zu lassen. Wenn der Gegenüber dann erstmal gar nichts sagt, dann fangen wir an, ja, weil ich verdiene das ja. Und dann fängt es an, in so geplappert zu werden. Und solche Sachen tatsächlich, was die Kommunikation anbelangt, da sehr viel zu üben auch vorher und sich dessen auch bewusst zu sein, wie Männer kommunizieren und wie Frauen kommunizieren.
Was würdest du denn sagen, sind die größten Unterschiede beim Kommunizieren der Geschlechter?
Es gibt ja verschiedene Studien. Deborah Tennant, so eine Sprachwissenschaftlerin, hat das mal benannt in vertikale und horizontale Kommunikation und Männer kommunizieren vertikal. Das heißt, sie legen sehr viel Wert auf Rang und Ranganerkennung. Also das heißt, für Männer muss es immer klar sein, wo in der Hierarchie steht man. Während das für uns Frauen echt keine Rolle spielt. Nee. Also das ist wirklich nichts, wo wir Wert drauf legen und wo wir uns auch ein bisschen komisch vorkommen in dieser Ranganerkennung. Für Männer ist das manchmal im Gespräch tatsächlich wie so eine Erlösung, wenn man einmal den Rang anerkennt und einmal sagt, okay, du stehst da, ich bin da und fertig. Wir sprechen sehr häufig von wir. Auch ich habe das gemacht, immer wir haben das gemacht, immer so den Fokus auf das Team zu legen, während Männer sehr häufig in der Ich-Form kommunizieren, also ich habe das gemacht, was natürlich anders beim Gegenüber ankommt. Also wenn man sich auch mal den Chef vorstellt und Der männliche Kollege erzählt immer, was er gemacht hat. Dann nimmt der Chef das natürlich, sei es bewusst oder unbewusst, wahr. Wenn ich als Frau häufig in der Wir-Form spreche, dann nimmt er das auch wahr, dass ich eine von vielen bin, aber nicht, was ich geleistet habe. Also das sind so vielleicht auch mit die größten Unterschiede in der Kommunikation.
Sollte ich mich dann deiner Meinung nach dem Kommunikationsstil anpassen oder sollte ich mir einfach nur bewusst sein, dass es diese Unterschiede gibt und ein bisschen darauf eingehen?
Situativ. Also ich sage immer, man muss zweisprachig sein. Also das ist wirklich so die Sache. Also das heißt, man muss sowieso sowohl lernen, männlich zu kommunizieren, als auch weiblich und das dann eben situativ anzuwenden. Das erfordert Übung, ganz klar. Das muss man immer täglich trainieren, bis es so ein bisschen in Fleisch und Blut übergeht, wann man welche Sprache benutzt.
Weil ich finde es ja manchmal total schade, dass in Führungspositionen, jetzt nicht nur in der Medizin, aber auch in der Medizin, dann oftmals Frauen ankommen, die männliche Attribute haben, um es jetzt mal so zu formulieren. Mhm. Du weißt hoffentlich, wie ich es meine.
Ja,
also
ja.
Die quasi sich einfach diesem Führungsstil, dieser Kommunikation und so irgendwie anpassen, was dann natürlich schade ist, weil eigentlich das, um was Frauen so ein Führungsteam bereichern könnten, ja dann auch teilweise verloren geht.
Bin ich total bei dir. Deswegen männliche und weibliche Kommunikation ist natürlich sehr vereinfacht und stereotyp dargestellt. Natürlich gibt es genauso Frauen, die männlich kommunizieren und Männer, die weiblich kommunizieren. Die sind aber in der Minderheit. Aber in Führungspositionen sind die tatsächlich auch mit in der Mehrheit, was jetzt die Frauen anbelangt, weil das natürlich was ist, was sie auch gelernt haben und damit vorankamen. Also das ist schon was, was einen voranbringt, hat auch mich vorangebracht, keine Frage. Trotzdem, wie gesagt, ich finde es so wichtig, dass wir Frauen bleiben, weil also es ist auch toll, eine Frau zu sein und auch toll, Empathie zu haben und auch toll, im Team kommunizieren zu können, auch toll, Leute mitnehmen zu können und mitreißen zu können. Deswegen lege ich immer starken Wert auch bei meinen Kundinnen, dass sie eben zweisprachig sind. Also dass sie in Situationen, wo sie es brauchen, männlich kommunizieren können, aber eben genauso im Team diese Weiblichkeit oder diese weibliche Kommunikation behalten.
Kerstin, wann hast du denn für dich gemerkt, dass das Thema Beratung von Frauen im Jobumfeld das Thema ist, dem du dich gerne intensiver widmen möchtest?
Ja, das hat mich eigentlich immer begleitet. Auch schon in der Klinik habe ich auch immer schon geguckt, dass ich die jungen Assistenzärztinnen fördere, weil ich gedacht habe, sonst macht's ja keiner. Also insofern war mir das schon wichtig, keine Ahnung, denen mein Büro zu hinterlassen oder Tipps zu geben. Habe das immer schon gemacht. Dann in der Beratung natürlich auch gemerkt, dass die Mechanismen die gleichen sind, dass vielleicht in der Herzchirurgie diese Hierarchie und diese sehr männliche Kommunikation vielleicht noch etwas ausgeprägter ist, sie es aber genauso in allen männerdominierten Bereichen gibt. Und männerdominierte Bereiche sind eben die, wo die Führung zum großen Teil männlich ist, also fast alle Industrien, muss man sagen, und dass sich da die Dinge gleichen. Also weil auch da natürlich, solche Sachen wie Kommunikation, wie Self-Promotion von Frauen etc. auch da eine Rolle spielen. Also das ist eben genau das Gleiche in Grün. Und insofern waren die Themen die gleichen. Und ich habe halt schon festgestellt, dass es so eine Art Secret Boys Club gibt, ohne dass es vielleicht auch tatsächlich bewusst gemacht wird. Aber dass irgendwie die Männer immer so diese Information, wie komme ich weiter, mit wem muss ich sprechen, wo steht gerade eine Promotion an, wo ist ein cooler Job, wo ist ein cooles Projekt, irgendwie immer mehr hatten als die Frauen, weil wir wahrscheinlich nicht vernetzt genug sind, unser Netzwerk nicht gut genug war oder unconscious bias, einfach Männer das lieber Männer erzählen. Also insofern dachte ich, okay, wir brauchen auch unseren Girls Club und wir brauchen jemanden, der all die Tipps und Tricks verrät und erzählt. Und das habe ich dann erst im Bekanntenkreis gemacht und dann eben auch beruflich einer größeren Audience dann zur Verfügung gestellt.
Ich habe ja vorher in der Anmoderation schon gesagt, dass du in Dubai lebst. Was hat dich dorthin geführt? Also hat es tatsächlich damit zu tun, dass du diesen Bereich dort besser bedienen kannst? Oder was ist der Grund?
Tatsächlich nicht auf Steuergründen, sondern tatsächlich noch in der Beratung kam damals die Fresenius Warmed auf mich zu und hat eine Geschäftsführerin für Middle East gesucht. Da dachte ich erst noch so, Konzern ist interessant, weil es auch um Lifecycle-Projekte, also Greenfield-Krankenhausprojekte geht, also neue Krankenhäuser zu konzipieren. Aber dachte erst mal so, ich weiß nicht, so UAE, war auch selber noch nie da, außer am Flughafen. Rolle der Frau in Middle East, ja, hatte, glaube ich, auch so alle Vorteile, wo ich so dachte, so, boah, das kann ich nicht machen oder das will ich nicht machen. Dann dachte ich so ein bisschen drüber nach, auch was weiß ich denn von Middle East und von UAE und muss halt sagen, dass, was mich hierher getrieben hat, war tatsächlich der Healthcare-Markt, weil ich in Deutschland halt ganz viel Medizinstrategien gemacht habe, ganz viel, wie geht's denn nach vorne, was brauchst du für Strategien, Digitalstrategien, wo müssen wir den Patienten abholen, Future of Health, und immer so ein bisschen angestoßen bin, wenn ja, super Konzept, aber wir machen es nicht. Und das ist auch irgendwie so ein bisschen frustrierend, so dass ich dann gedacht habe, so ja, vielleicht im Middle East, wo ja doch noch viel auf der grünen Wiese entsteht, ist vielleicht so ein bisschen ja weiter vorne auch mit den Gedanken an Future and Health und wie sie es umsetzen. Und das hat mich dann tatsächlich zusätzlich zum, ich mag ja Chef sein, zu dem Chefposten, dann auch nach Dubai gebracht.
Wie muss ich mir denn deinen Kundinnenstamm vorstellen? Also ist er dann sehr international und in welchen Branchen bewegen sich diese Frauen?
Ja, mein Kundenstamm ist international mit dem Hauptfokus auf den UAE, Deutschland und der Schweiz aktuell. Mhm. In Deutschland noch sehr viele Ärztinnen, weil ich da tatsächlich meinen Online-Kurs als erstes gelauncht habe, Operation Erfolg, und der sich damals auf Ärztinnen konzipiert hat.
Okay.
Habe den dann Anfang des Jahres auf Englisch herausgebracht, um den eben auch einer weltweiten Zuhörer oder Klientenschaft zur Verfügung zu stellen und B, auch um anderen Industrien das auch zur Verfügung zu stellen, weil ich tatsächlich, ich glaube, ich musste 2 Folien ändern, also weil eben die Konzepte die gleichen sind, weil die Systeme die gleichen sind. Deswegen von Studentinnen, die sich tatsächlich mit dem Kurs auch auf die Berufswelt vorbereiten wollen und das schon so früh wie möglich, weil es geht auch um Sachen einerseits Kommunikation, verbal wie nonverbal, aber auch um Sachen wie netzwerke ich richtig, wie baue ich mir eine Personal Brand auf, für welches Thema möchte ich stehen. Ansonsten, sagen wir, für den Englischsprachenkurs sind es vor allem Consulting ist viel, aber auch Rechtsanwältinnen, auch Biotech, also Biotechnologieingenieurinnen, IT kommt jetzt vermehrt gerade, also insofern ist das relativ bunt, was allen so ein bisschen gemein ist, sie wollen vorankommen und sie wollen sichtbar und gehört werden.
Was ich spannend finde, dein Programm richtet sich ja auch ganz gezielt an die einzelne Frau. Aber was ich mich immer bei dem Thema so ein bisschen frage, ist, wäre es nicht auch umgekehrt ein schöner Ansatz zu sagen, die Unternehmen müssten sich eigentlich beraten lassen und sagen, was können wir machen, damit wir Frauen gewinnen und Frauen auch für Führungspositionen gewinnen? Weil der Ansatz natürlich immer, sind es die Frauen, die irgendwie sich ändern müssen, nicht ein durchgängig schöner ist, um es vorsichtig zu formulieren. Gibt es denn Unternehmen, deinen Eindruck, die da irgendwie Interesse haben, hätten?
Genau, also total das Gleiche habe ich auch gedacht. Deswegen arbeite ich auch vermehrt B2B und gehe tatsächlich in die Unternehmen rein. Also um eben auch den Unternehmen zu sagen, A, wir wollen die Frauen ausbilden, aber B, ich sage auch genauso gut, ich habe auch Programme für Männer, weil ich finde es nicht genauso wichtig, wie ich Frauen beibringe, wie Männer kommunizieren, auch Führungskräften, also männlichen Führungskräften beizubringen, wie kommunizieren denn eigentlich Frauen? Also es ist ja immer das Sache, passen wir uns an und sagen wir, okay, wir lernen die Fremdsprache, was sicherlich super ist, weil wir brauchen den Vorsprung, also wir können nicht genug Wissen haben, aber eben auf der anderen Seite auch da anzugreifen und zu sagen, wir brauchen mehr Awareness auch, was ist Unconscious Bias, mehr Awareness, wie entscheide ich dann Besetzungen, Awareness, wie entscheide ich, wer befördert wird und wie verhalten sich Frauen vielleicht eher im Vergleich zu Männern.
Das finde ich jetzt total spannend. Kannst du aus der Erfahrung sagen, was quasi dann so Männer, die man dahingehend berät, dann überrascht? Also was sind so Punkte, wo Männer sagen, ach, wenn ich das gewusst hätte über Frauen?
Ja, also erstmal, sag mal, der Change-Prozess ist immer riesig. Mhm. Also das heißt, die meisten kommen natürlich dahin, A, weil sie es müssen, weniger, weil sie es wollen.
Ja, okay.
Das muss man natürlich auch dazu sagen, weil das dann auch häufig eine Pflichtveranstaltung ist und sie dann ankommen wollen, dann erstmal sich reinsetzen und sagen, ja, wie, also was heißt das hier, ich muss lernen, wie Frauen kommunizieren. Also wir sprechen hier alle die gleiche Sprache. Was soll das? Und dann komme ich einfach mit Beispielen, um ihn aufzuzeigen, wie vielleicht ihre männlichen und ihre weiblichen Mitarbeiter kommunizieren. Eben solche Sachen wie, dass Frauen eben nicht so sehr für sich einstehen, dass wir viel im Konjunktiv kommunizieren, dass das aber nicht heißt, dass wir uns nicht sicher sind, sondern dass das einfach so die Art der Kommunikation ist, dass es wichtig ist, auch in Meetings vielleicht auch eine Frau direkt mal nach ihrer Meinung zu fragen, weil sie sich die vielleicht nicht traut zu äußern, dass wenn eine Frau eine Frage stellt oder irgendeinen Vorschlag in der Frage formuliert, dass das eigentlich gar keine Frage ist, sondern dass das eigentlich ein Statement ist. Also insofern, die meisten gehen mit einem Aha-Erlebnis raus.
Sehr gut. Ich würde dich gern am Ende dieser Aufnahme gerne fragen, so einen negativen Aspekt und einen positiven, was so deiner Erfahrung nach die drei größten Fehler sind, die Frauen machen auf ihrem Weg nach oben, und so die drei wichtigsten Tipps, die du mitgeben würdest für einen Karriereweg.
Ich glaube, der erste, den hatten vorhin schon, zu viel wir, zu wenig ich kommunizieren, also tatsächlich die Selbstdarstellung seiner Leistung. Und da als Tipp, sich wirklich vorzunehmen, dass in einem, ja, in einem Weg, der authentisch für einen selber ist, tatsächlich seinem Chef so oft wie möglich zu sagen, was man denn so leistet. Das muss gar nicht ein offizieller Termin sein. Das kann auf dem Weg zum Parkplatz sein. Das kann auf dem Gang sein. Aber einfach so kleine Situationen herbeizuführen, um eben einmal kurz zu sagen, was man so macht. Das andere ist sicherlich, do not go alone. Also wir tendieren ja häufig dazu, und ich war davon auch nicht frei, zu denken, ich schaffe das alleine. Also ich mache das alleine, ich schaffe das schon. Sondern sich tatsächlich jede Hilfe zu suchen und zu holen und zu nehmen, die man kriegen kann. Also sei es eben im Mentoring oder sei es andere zu fragen, sei es aktiv auch die Männer zu fragen, gibt es Themen oder gibt es irgendwie ein spannendes Projekt in der Zukunft, auch da proaktiv zu sein. Also ich glaube, das ist ein Punkt. Und Netzwerk. Das ist auch ein Punkt, den ich sicherlich auch viel zu spät angefangen habe. Mit Netzwerken kann man nicht früh genug anfangen, tatsächlich zu sagen, okay, wofür stehe ich, wer bin ich und mit wem verknüpfe ich mich, was bringe ich auch für den an Value? Also es geht ja nicht immer nur, was können Leute für uns machen, sondern auch, was können wir für andere machen. Aber eben da ein stabiles Netzwerk sich aufzubauen im Verlauf der Zeit, das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den wir vielleicht häufig unterschätzen.
Weil du dich ja auch in diesem Frauenzirkel bewegst, von Frauen, die gerne Führungspositionen einnehmen wollen, die gerne Verantwortung übernehmen wollen. Wie optimistisch bist du denn, dass wir das tatsächlich irgendwie schaffen, zumindest annähernd paritätisch zu werden in der Medizin? Und ist es nicht eigentlich so, dass wir die Männer vielleicht zu ihrem Glück zwingen müssten mit einer Quotenregelung?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, insgesamt, jetzt nicht auf die Medizin bezogen, aber insgesamt durch alle Industrien dauert es bis 2050, bis wir Parität haben, wenn wir genauso weitermachen in dem Tempo wie bisher. Das ist erschreckend. Also das ist wirklich, also ich meine, das ist eine Zahl, da bin ich längst in Rente. Das geht nicht. Deswegen habe ich mir auf die Fahnen geschrieben 2035. Aber tatsächlich dachte ich früher, Quote, so ein Quatsch, braucht kein Mensch, ich will keine Quotenfrau sein, ich will befördert werden, weil ich die Leistung bringe und ich schaffe es auch so. Mittlerweile bin ich der festen Überzeugung, wir schaffen es nicht ohne Quote. Wir brauchen eine Quote, damit es zur Normalität wird. Also dann haben wir eben auch nicht mehr die Probleme, dass Frauen nicht gesehen werden, dass Frauen nicht gehört werden. Weil einerseits gibt es Role Models an der Spitze und eben nicht nur die paar wenigen, die vielleicht genauso männlich oder noch männlicher sind als ihre männlichen Kollegen, sondern eben wirklich Role Models, die dastehen, die einen guten Führungsstil haben und die eben auch die Frauen sehen und hören. Und deswegen glaube ich, wir kommen um die Quote nicht drumherum. Und die muss auch aggressiver und noch deutlicher durchgesetzt werden.
Sehe ich genauso. Ich glaube, wir brauchen eine kritische Masse an Frauen erstmal, um dann quasi noch mehr Frauen nachzuholen. Weil leider dieses Klischee, Thomas befördert immer Thomas,
absolut
irgendwie Realität zu sein scheint.
Es ist wirklich absurd, aber es ist es. Und wenn ich mal ganz ehrlich zu mir selbst bin, ich hab's auch. Also ich fördere nicht Thomas, aber ich muss mich auch immer mal an meine eigene Unconscious Bias bei Besetzung von Stellen erinnern, weil auch ich fördere gerne Frauen, die mir ähnlich sind, weil ich denke so, ach guck mal, die kenne ich quasi, weil die ist so wie ich früher, also fördere ich die. Auch ich muss mich dann manchmal da zurückholen zu sagen, okay, aber ist sie die beste Besetzung für die Rolle? Ist sie für das Team, was ich habe, wirklich die beste Besetzung?
Kerstin, ich sage vielen Dank, dass du unsere Gästin warst. War eine spannende Aufnahme. Ich glaube, die Zuhörerinnen haben ganz viel gelernt. Ich auch. Vielen Dank.
Danke, sehr gerne.
Der Podcast, den ihr gerade gehört habt, ist ein Podcast von Apothekenumschau Pro. Das ist eine Markenwelt der Apothekenumschau, die sich an Health Professionals wendet. Und zu dieser Markenwelt gehören mittlerweile neben Frau Doktor übernehmen Sie auch der Podcast Eine Dosis Wissen und zwei Newsletter. Schaut doch gerne mal in die Shownotes, da findet ihr einen Link, der euch direkt zu all diesen Angeboten führt. Frau Doktor übernehmen Sie erscheint alle 14 Tage neu, immer montags. Ich freue mich, wenn ihr auch die nächste Folge hört.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.